Wir sehen hier eine Frau auf dem Bild. Sie ist ziemlich niedergeschlagen, verbirgt ihr Gesicht in den Händen und weiß nicht, wie es weitergehen wird. Eine besonders schwierige Situation. Sie fühlt sich abgehängt in der Wüste. Sie weiß nicht, was aus ihr werden wird. Vielleicht könnt ihr euch an solche Situationen erinnern, in euren Wüsten des Lebens, wo du dich abgehängt gefühlt hast. Kein Ausweg, kein Mensch in Sicht, der mir helfen könnte. Keine Idee, ganz allein, traurig, niedergeschlagen, verzweifelt, vielleicht sogar depressiv geworden. Dunkel. Ich sehe nichts. Ja, deshalb das Thema der Predigt von heute, abgehängt im Wüstensand. Das ist eine zweite Predigt aus der Reihe Jahreslosung 2023. In dieser Jahreslosung kommt das Wort, haben wir vorher gesehen, sieht. Eine sieht. Es kommt vom Sehen. Sehen spielt eine Rolle in der Bibel. Eine große. Auch in Bezug auf Gott, auch in Bezug an Jesus Christus. Vielleicht könnt ihr euch an den Thomas erinnern, den Zweifler aus dem Johannesevangelium. Es ging um Jesus, um die Nachricht, er ist auferstanden. Als man ihm diese Nachricht gebracht hat, sagte der Thomas, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und was macht Jesus? Als Jesus den Jüngern als Auferstandene sich zeigt, geht auf ihn ein, begegnet ihm, so wie Thomas es braucht. Er zeigt ihm die Wund, Nägelmale in seinen Händen, auch die Wunde an seiner Seite. Ja, wie könnte man diese Geschichte auslegen? Jesus begegnet Thomas, Jesus begegnet jeden Menschen ganz individuell, so wie wir es brauchen, damit es uns in unserem Leben weiterhilft. Aber am Ende übt Jesus eine Kritik an Thomas. Er sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Meine Lieben, das Verhältnis zwischen Glauben und Sehen bleibt oft problematisch. Wie oft haben wir vielleicht schon gesagt, wie oft sagen Menschen, ich glaube, wenn ich es sehe. Da könnte man gleich antworten, ja, da brauchst du keinen Glauben mehr. Wenn man es gesehen, erfasst, betastet hat, braucht man keinen Glauben mehr. Das Sehen wird hier vom Glauben überboten, kann man so sagen. Bei gläubigen Menschen. Sehen ist gut, sagt die Bibel. Aber wir glauben, ist besser. Tja, vielleicht kann man sich diesen Satz merken. Der Text der Jahreslosung wurde entnommen aus einer Geschichte im 1. Mosebuch, Kapitel 16. Und das ist auch eine Geschichte, in der es um das Sehen und um Glauben geht. Allerdings aus einer anderen Perspektive. Das Schöne an vielen alttestamentlichen Geschichten ist, dass sie so menschlich sind. Dass die Glaubenshelden auch Versager sind. Menschen, die hinfallen und wieder aufstehen. Menschen, deren Glaube ihnen so durch die Finger wie ein Sand einfach zerrinnt. Und dann fangen sie doch wieder an zu glauben. Ja, so war es auch bei Abraham. Eine göttliche Verheißung. Er soll sein Vaterland verlassen, in ein unbekanntes Land geben mit seiner Frau, mit Kind und Kegel sozusagen. Und ja, mit der Verheißung, aus dir. 75 war er, seine Frau, nicht viel jünger, soll ein großes Volk werden. Also Aussichten auf Nachkommen, auf Kinder. Ja, der Kinderwunsch einer alten Frau. Sie war ganz verzweifelt, denn über ihr Leben stand geschrieben wie ein Motto, sie war unfruchtbar. Sie konnte kein Kind bekommen. Und in der Geschichte von Abraham, Sarai, kommt noch eine Frau rein. Nämlich, da kommt eine Hagar, eine Magd oder Sklavin aus Ägypten. Und diese Frau bringt in der Geschichte von Abraham und Sarai zwar Freude mit, aber auch viele Probleme. Die mischen sich da ein. Es geht um Hochmut, um Minderwertigkeitsgefühle, um Recht und Unrecht, auch um den Umgang mit Konflikten. Wenn man diese Jahreslosung auslegt, kann man sich in verschiedene Richtungen gehen. Aber die Jahreslosung konzentriert sich eigentlich nur auf einen Aspekt der Geschichte, der eher so eine Art Randnotiz hier zu sein scheint. Aber wichtig ist. 1. Mose 16, 1 bis 2. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die Hagar ließ. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meinem Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme seiner Frau. Eine ganz verfahrene Geschichte in dieser Dreieck-Beziehung zwischen Abraham, Sarai und Hagar. Und da eskaliert das Ganze. Es entsteht ein Konflikt. Die Magd fühlt sich plötzlich überlegen, Sarai gegenüber. Ich trage Abrahams Kind in meinem Leib. Und das geht Sarai auf die Nerven. Ja, die Leihmutter wird gedemütigt. Und sie kann das nicht mehr aushalten und sie flieht in die Wüste. Und dort, im Wüstensand, fühlt sie sich wirklich, wirklich abgehängt. Ja, so ist die Geschichte. Sie ist in der Wüste. Und dann erschien ihr ein Engel Gottes. Und dieser Bote Gottes öffnet Hagar auf einmal einen Ausweg aus der Situation. Ja, er zeigt ihr gleichzeitig einen Rückweg in die Situation vorher. Also, sie soll zurückgehen zu Sarai und Abraham. Und wir wissen, dass dieses Zurückgehen das Problem nicht gelöst hat. Wenn wir im ersten Mosebrief Buch lesen, dann finden wir im Kapitel 21 eine Situation, in der Hagar mit ihrem heranwachsenden Sohn wieder in die Wüste fliehen muss. Ich habe letztes Mal schon gesagt, Ismael, der aus dieser Beziehung kam, Ismael, den die Hagar geboren hat, ist der Vater einer anderen Nation, der Araber. Von Anfang an gab es Probleme zwischen den Nachkommen Abrahams und Sarai, später Abraham und Sarah, und Hagar. Das Problem wurde nicht ganz gelöst, aber fürs Erste schon. Die Lösung für Probleme, die wir manchmal bekommen, könnte darin bestehen, dass wir vor Problemen nicht fliehen sollen, sondern dass wir auch in der ganzen Niedergeschlagenheit uns Gott zeigen, hinhalten sollen. Gott, so bin ich. So bescheiden geht's mir gerade. Ich weiß nicht, wie es weitergehen sollte. Ich lasse das Ganze fallen in deine Hände. Nur du kannst mir helfen. Und Gott sah und erbarmte sich Hagar. Er sah sie an und das merkte sie. Das merkte sie und führte sie dann zu einem weiteren Leben. Auch das kann uns helfen, wenn wir uns auf Gott verlassen, dass er uns auch zu einem reicheren, einem tieferen Leben, Glaubensleben verhelfen kann. Und diese Erfahrung, die Hagar auf diesem Weg hier macht, ist die, dass sie in all ihren Problemen auf einmal nicht alleine ist. Auf einmal, dadurch, dass Gott sich ihr gezeigt hat, zu ihr gesprochen hat, durch einen Boten, hat sie seine Nähe erfahren. Auf einmal merkte sie die Aufmerksamkeit Gottes, seine Zuwendung. Und mit dieser Aufmerksamkeit Gottes, mit dieser Zuwendung können auch wir rechnen. Immer wenn wir uns nicht an die Wand wenden und zu ihr sprechen, sondern an Gott und zu ihm sprechen. Oder uns nach ihm ausstrecken, wenn uns Worte fehlen. Wenn wir überhaupt kein Gebet zusammenreimen können. Diese Erfahrung verdichtet sich oft im Alten Testament in dem Namen eines Ortes. Und hier in dieser Geschichte lesen wir Folgendes. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar gab Gott den ersten Namen auf Hebräisch in der Bibel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie hat Gott genannt, er hat hinter ihr hergesehen. Er hat hinter ihrem Schicksal gesehen. Er hat sie gemerkt. Bei Thomas war es etwas anders. Er konnte sehen. Er konnte erfahren, dass Jesus, der verstorben sei, ist am Kreuz, wieder auferstanden ist und lebt. Für uns gilt das, Gott sieht uns hinterher. Wenn wir zu Gott aufschauen, er sieht uns hinterher. Ich halte das für einen wichtigen Gedanken, denn im Glauben, in unserer Beziehung zu Gott, kommt es nicht darauf an, dass wir Gott sehen. Viel wichtiger ist das und wie Gott uns sieht. Manchmal singen wir, gerade in modernen Liedern, und beten, dass wir mehr von Gott sehen wollen oder dass wir seine Herrlichkeit schauen wollen. Aber eigentlich finde ich theologisch, biblisch solche Lieder höchst problematisch. Eigentlich ist das eine gefährliche Bitte, die an der Grenze zu einer Irrlehre steht. Die Bibel sagt uns was anderes. Wir können Gott nicht sehen, zumindest nicht hier auf der Erde. Er sieht uns. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können auf eine andere Weise Gott erfahren. Selbst Mose, dieser Mose lesen wir im 2. Mosebuch. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Da würde man sehen, okay, die haben sich gesehen, die haben so mit einem gesprochen, dass Mose Gott sehen könnte. Nein, so war es nicht. Denn weiter lesen wir, mein Angesicht, sagte Gott zu Mose, kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch wird leben, der Gott sieht. Und dadurch merken wir, dass Gott, sein Angesicht, unverfügbar ist für uns. Und wir merken, es gehört zum Gotteswesen, unsichtbar zu sein. In dem Sinne, dass wir ihn nicht so von Angesicht zu Angesicht sehen können. Das bleibt verborgen für uns. Wir können Gott auch nicht instrumentalisieren für unsere Interessen. Das tun viele Menschen, das tun auch viele, die sich Christen nennen. Gott bleibt immer der andere. Und auch dieses biblische Gebot aus dem 2. Mosebuch, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen, geht auch in diese Richtung. Manche denken, ich muss doch Gott irgendwie sehen. Dann mache ich mir ein Bild von Gott, von Jesus. Und gucke und fasse an und küsse oder was auch immer. Das alles passiert tagtäglich in christlichen Kirchen oder Religionen. Aber das ist nicht biblisch. Das passiert nicht. Das ist nur ein Götzendienst, würde ich sagen. Gott können wir nicht sehen, Gott können wir nicht anfassen. Er bleibt ein ganz anderer. Ein Beispiel dafür, als der erste Tempel in Jerusalem fertiggestellt wurde, brachten die Priester die Lade mit den 10 Geboten in das sogenannte Allerheiligste des Tempels. Und dann heißt es dort, dass eine Wolke den Tempel erfüllt hat, sodass die Priester nicht mal ihre Hand vor dem Gesicht sehen konnten. Und dadurch konnten sie auch nicht ihre Dienste ausüben. Auf diese Weise blieb die Herrlichkeit Gottes ihnen verborgen. Sie konnten es nicht sehen. Und der König Salomo, der den Tempel bauen ließ, hat das mit folgenden Worten kommentiert. Ja, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. Mit dem Dunkel ist die Unsichtbarkeit Gottes hier gemeint. Gott bleibt ein Geheimnis. Gott darf nicht zum Kumpel gemacht werden. Gott darf nicht zu einem Spielzeug gemacht werden. Gott darf nicht in einen Kasten eingeschlossen werden oder in eine Kirche, wo auch immer. Gott bleibt ein Geheimnis. Er lässt sich nicht durch Bilder, die wir uns von ihm machen, vereinnahmen und dann auch manipulieren. Wir können Gott nicht zum Handlanger unserer Gedanken und Wünsche machen und Pläne. Gott bleibt frei in allem, was er sagt und tut. Und das ist das eine in dieser Geschichte, was ich heute betonen möchte. Das andere ist, dass Gott trotzdem auf verschiedene Art und Weise erfahrbar ist. Das ist aber was anderes als sehen. Er ist und bleibt erfahrbar, dass er sich uns offenbart. Am besten durch sein Wort. Dort können wir ihn finden. Er ist identifizierbar durch die Art und Weise, wie er sich uns offenbart. Wir können Gottes Eigenschaften in der Bibel finden und dadurch ihn auch erfahren. Wir können ihm dort begegnen. Und diese Erfahrung jedenfalls macht Hagar in unserer Geschichte. In ihrer Not kommt ein Engel des Herrn, ein Bote Gottes zu ihr und spricht sie an. Und als sie klar wird, dass es Gott ist, der sie anspricht, gibt sie Gott einen neuen Namen. Den kannte sie vorher nicht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Man kann es auch übersetzen, du bist ein Gott, der nach mir schaut. Ein Gott, der mich wahrnimmt. Ein Gott, der mich nicht übersieht. Auch wenn mich alle übersehen. Du bist ein Gott, der nicht wegschaut, dem ich nicht egal bin. Ein Gott, der sich kümmert. Und er lässt mich nicht alleine mit meinem Kummer. So einen Gott haben wir. Und das sich nicht nur zu merken, sondern so aufzunehmen mit allem, was uns ausmacht, wie eine Prägung, wie eine Tätowierung am Herz, wäre wichtig. Er ist ein Gott, der dich sieht. Und was für ein wunderbarer Name Gottes. Ja, die Ausgestoßene, eine Sklavin, die Gott diesen Namen gibt. Ich habe schon gesagt, das ist der erste hebräische Name in der Bibel für Gott. Und diese Hagar war die erste Frau, das habe ich schon erwähnt vor einer Woche, die in der Bibel, die Gott durch seinen Boten persönlich angesprochen hat. Außerdem war es auch die erste Frau, die eine umfassende Segensverheißung bekommen hat in Bezug auf das Kind oder die Kinder, die sie gebärt, in Bezug auf ihre Nachkommen. Gott hat sie in ihrem Elend gehört und hat ihr sogar eine Verheißung gegeben. Ja, so spricht Gott. Aber wir erfahren Gott nicht immer. Das hat Jesus selbst erlebt. In seiner dunkelsten Stunde am Kreuz musste seine Identifizierung mit uns Menschen, sein Auf sich nehmen all unserer Schuld, so weit gehen, dass er die Gottverlassenheit erlebt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erst dann war das sozusagen vollkommen. Erst dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Manchmal sehen wir nichts von Gottes Herrlichkeit. Wir spüren nichts davon. Manchmal verhüllt er sich auch bei uns in eine Wolke aus Undurchdringlichkeit. Dann erschließt er sich uns im Nachhinein als ein Gott, der auch im Dunkeln wohnt, auch in schwierigen Situationen präsent ist, dass er auch und gerade dann nach uns schaut, wenn wir uns von ihm übersehen glauben. Er sieht uns trotzdem. Wir kennen das Lied von Jochen Klepper, die Nacht ist vorgedrungen. Dort kommt dieser Gedanke auch vor. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Und Hagar bringt diese Geschichte auf den Punkt. Sie gibt Gott nicht nur einen Namen, sie begründet diese Namensgebung aus der Erfahrung heraus, die sie mit Gott gemacht hat, als Abgehängte im Wüstensand. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Vielleicht ist das eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir mit Gott machen können. Hinter ihm hersehen, weil er uns angesehen hat. Vielleicht können wir von Gott überhaupt nur etwas erfahren oder erkennen, wenn wir hinter ihm hersehen, weil wir seine Spuren gesehen haben, weil wir in der Bibel seine Spuren von seinem Wesen etwas gefunden haben, weil er uns angesprochen hat, weil er sein Wort für uns in einer bestimmten Situation wieder lebendig gemacht hat. Wir haben es gespürt, das konnte nur Gott gemacht haben. Hinterher, und das ist oft unsere Erfahrung, sind wir immer schlauer. Auch in diesen Glaubenserfahrungen kommt dieses Hinterher vor. Nämlich, dass wir, wenn wir den Spuren folgen, die Gott uns zeigt, wenn wir die Zeichen deuten, die wir im Leben, die Gott in unserem Leben auch hinterlässt, dann erkennen wir, wie er uns angesehen hat, wie er gewirkt hat in unserem Leben. In dieser Art und Weise offenbart sich Gott und wir erfahren das oft im Nachhinein. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden. Wenn wir nach hinten schauen, sind wir schlauer, habe ich schon gesagt. Und wir verstehen viele Dinge. Ach, deshalb war das besser so für mich, weil Gott das so gelenkt hat. Aber wir sollen doch leben heute und auch auf morgen hin. Und da brauchen wir unseren Glauben. Die Schau nach vorwärts, in dieser Schau nach vorwärts leben wir. Und das ist unser Dilemma zwischen diesen beiden Perspektiven. Manchmal halten wir das gar nicht aus. Manchmal würden wir sofort sehen wollen, was da noch kommen wird. Wir hätten gerne so eine Art, Wahrsagerin. Empfehle ich nicht. Aber die uns sagt, das kommt dann, dann kommt das, dann wird ein Mann in dein Leben treten und so weiter und so fort. So ist es nicht. Und so will Gott das auch nicht. Sonst bräuchten wir auch keinen Glauben. Hier kommt unser Glaube ins Spiel. Der Glaube daran, dass sich unser Leben im Rückschau als ein Leben erweisen wird, in dem Gott uns angesehen, berührt, behütet, geleitet hat. Und dann merken wir die Spuren, die er in unserem Leben hinterlassen hat. Und daraus speist sich, nährt sich unser Glaube für heute und für morgen. Durch diese Erfahrungen, die wir schon mit Gott gemacht haben. Es ist sehr wichtig, je mehr solche Erfahrungen wir gemacht haben und wir erkannt haben, dass Gott uns angesehen hat, umso sicherer, gewisser können wir im Glauben heute leben und in der Zukunft. Und das wünsche ich uns allen. Auch wenn man das Leben nach rückwärts verstehen kann, es aber vorwärts leben muss, das will Gott so. Die Frage ist, was kann uns dabei helfen? Was gibt uns den Mut und die Kraft, weiterzumachen, auch wenn eine schwierige und dunkle Zeit hinter uns liegt? Was? Zwei Dinge. Ich habe schon erwähnt, zum einen die Erfahrung, von Gott angesehen worden zu sein und dadurch Ansehen, Würde zu haben. Das habe ich. Ich bin was vor Gott. Ich bin ihm wichtig. Das kann uns niemand nehmen, selbst in den schlimmsten Situationen. Denken wir an die verfolgten Christen in Gefängnissen, zum Tode Verurteilten. Man kann ihnen alles nehmen, aber nicht das, dass sie geliebt sind, angesehen von Gott. Und das trägt sie. Das trägt sie. Ob unser Lebensweg klar und gerade ist oder uns durch die Wüsten und schwierige Gelände führt, Gott behält uns im Blick. Gott behält uns im Blick. Er schaut nach uns, er sieht uns und er überlässt uns nicht untätig unserem Schicksal. Das ist das eine. Das andere, seit Jesus auf diese Erde gekommen ist, seitdem er auch für uns am Kreuz gestorben ist, ist das Dunkel, in dem Gott wohnt, nicht ganz so undurchdringlich, weil Gott sich uns selbst mitteilt, weil Jesus uns auch den Heiligen Geist gesandt hat, damit wir die Spuren Gottes besser erkennen können, damit wir Gott auch besser in der Bibel erkennen können. Wir haben eine Hilfe. Gott teilt es mit uns, was sein Wesen angeht. Und er teilt auch unser Schicksal mit. Ich habe neulich ein Lied von Andreas Malessa. Habt ihr mal schon von gehört von Andreas Malessa? Das ist ein Pastor, okay, ich sehe 10 Leute, also per Daumen. Ja, er hat früher Lieder geschrieben und gesungen. Wir hatten noch zu zweit mit Arne, Backhaus, eine Band und sind öfter aufgetreten. Und dort in einem Osterlied heißt es: Und wenn du morgen dann wieder allein bist, in einem Alltag voll Ratlosigkeit, wenn das Singen und Lachen verstummt ist, überlagert von Ärger und Streit, in die lähmende Angst vor der Zukunft, in das Erschrecken vor Krankheit und Leid, klingt seit Ostern das Lied eines Siegers. Keine Angst, ich bin da, jederzeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, Darum fürchte dich nicht. Amen. Und Jesus Christus sagt im Johannesevangelium Folgendes: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, wie er uns sieht und was er von uns erwartet, dann müssen wir auf Jesus schauen. Dann müssen wir in Gottes Wort schauen. Nicht irgendwo in die Röhre, sage ich mal, oder in ein Bildschirm. Und wie ist Jesus? Das sagt uns die Bibel. Wir lesen zum Beispiel im Kolosserbrief: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Oder im Hebräerbrief 1,3: Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. An Jesus Christus erkennen wir, wie Gott ist. Und das war ein Teil seines Auftrags hier, uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Das hat er uns hier, als er auf dieser Erde war, vorgelebt. In Nachfolge Jesu werden wir selbst zu einer Art Nebenbildern Gottes, zu Ikonen. Wenn sich in uns das abbildet, was uns Jesus vorgelebt hat. Wenn Jesus das Licht der Welt uns anstrahlt, dann strahlen wir das zurück. Ihr seid, sagte Jesus, das Licht der Welt. Dann sind wir die Nachfolger. Wie wir auch ursprünglich von der Erschaffung der Menschen her sein sollten. Und dann gilt das, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Und das kann uns unheimlich trösten. Und damit möchte ich abschließen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, also die Nachfolger Jesu, die Jünger Jesu, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Abgehängt im Wüstensand? Sehen ist gut, aber Glauben ist doch besser. Das sagt uns die Bibel. Und ja, wir fühlen uns manchmal schon abgehängt in unserer Wüste, im Wüstensand, unsere Probleme. Wir sind von Gott angesehen. Wir werden angesehen im Dunkeln der Wüste. Das ist erfreulich. Ich möchte beten und im Anschluss daran hören wir auf ein Lied von Martin Pepper zur Jahreslosung Gott, der mich sieht. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der mich, der uns sieht. Und wir danken dir dafür, dass wir nie, aber wirklich nie alleine sind, wenn wir uns im Glauben an dich festkrallen, festhalten, wenn wir an dir leben, an dir kleben, im Leben und im Tod, in allen Schwierigkeiten, aber auch in Situationen, wo wir Freude an dir finden. Herr, bitte begleite uns mit dieser Jahreslosung und gib uns die Kraft, gerade da, wo uns diese Kraft droht, auszugehen, dass wir deine Nachfolge, deine Jünger bleiben. Im Namen Jesu, in der Kraft deines Geistes. Amen.